Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Nachmittag wollen wir die drei kürzesten Briefe des Neuen Testaments in der Übersicht betrachten. Und zwar beginnen wir mit dem Philemonbrief. Ich habe versucht, den Philemonbrief in ein paar Sätzen zu umschreiben. Der Philemonbrief ist ein herrliches Plädoyer von Paulus für einen davongelaufenen, einst unnützen Sklaven namens Onesimus, was übrigens auf Deutsch bedeutet, der Nützliche. Dieser Sklave kam durch Kontakt mit dem in Rom festgehaltenen Apostel zum Glauben, damals als Paulus von 60 bis 62 nach Christus in Rom gefangen war. Paulus ermahnt Philemon, den Herrn von Onesimus, er solle den Davongelaufenen als seinen Bruder in Christus liebevoll wieder aufnehmen. Dieser Brief ist ein Juwel christlichen Takts und Feinfühligkeit für heikle Angelegenheiten. Also wenn man lernen will, wie kann man in heiklen Dingen mit Leuten richtig sprechen, das lernt man durch den Philemonbrief. Wenn man im Internet manchmal so liest, in Kommentaren und Blogs, ist man manchmal erschreckt, wie Christen wirklich schreiben können, eines Christen absolut unwürdig. Und wie da Leute, die anderer Meinung sind, beschimpft werden können. Furchtbar. Und etwas ganz anderes lernen wir eben durch den Philemonbrief. Mit Feinfühligkeit, Takt, und trotzdem die ganze Wahrheit sagen. Es geht nicht um Kompromiss, sondern es geht um die Art und Weise, wie man das auf feine, christuswürdige Art machen soll. Philemon 1, Vers 1. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten und unser Mitarbeiter, und Appia, der Schwester, und Archippus, unser Mitkämpfer, und der Gemeinde in deinem Haus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, indem ich dich alle Zeit erwähne in meinen Gebeten, da ich höre von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und die du zu allen Heiligen hast. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Anerkennung alles Guten, das in uns ist gegen Christus Jesus. Denn ich hatte große Freude und großen Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Deshalb, obgleich ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir das zu gebieten, was sich geziemt, so bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen. Da ich nun ein solcher bin wie Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist, den ich zu dir zurückgesandt habe, ihn, das ist mein Herz, den ich bei mir behalten wollte, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne dein Einverständnis wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen mögest. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Genossen hältst, so nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Ich will bezahlen. Dass ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, ich möchte Nutzen an dir haben im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Da ich deinem Gehorsam vertraue, so habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete werde geschenkt werden. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Ein so schöner Brief. Wir fragen uns immer wieder, wenn wir ein neues Buch betrachten, an wen wurde das Buch geschrieben, von wem wurde es geschrieben. Autorschaft ist klar, das erste Wort heißt Paulus, was auf Deutsch einfach heißt der Kleine. Das ist der lateinische Name, den Paulus sich selber gegeben hat nach der Bekehrung. Er hieß Saulus, das entspricht dem Hebräischen Shaul. Die Eltern waren sehr stolz auf ihr Kind. Das kann man erkennen. Denn Shaul bedeutet der Begehrte. So war es ja mit dem großen König Saul. Das Volk wollte ihn. Das war der Mann nach dem Herzen der Menschen. Und Paulus war ja aus dem Stamm Benjamin, sagt Philipper 3. Und eben diese Eltern aus dem Stamm Benjamin dachten, unser Kleiner, das muss ein Großer werden. Und darum haben sie ihm den Namen Shaul gegeben. Und da müssen wir auch daran denken, der König Saul, eben Shaul, im Alten Testament, der war ein Kopf größer als das normale Volk. Aber als Paulus sich bekehrte, auf den Boden fiel vor dem Herrn, wurde er ganz klein und darum hat er später den Namen angenommen, Paulus, der Kleine. Natürlich als Reim zu Saulus. Er stellt sich vor als Paulus. Er nennt sich nirgends Apostel, denn in diesem taktvollen Brief will er nicht mit der apostolischen Autorität etwas erreichen, sondern wirklich, er will einfach das Herz von Philemon in dieser ganz, ganz heiklen Angelegenheit gewinnen. Darum stellt er sich eben nur vor als Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Die Adressaten sind Philemon, wie Vers 1 sagt, zusammen mit seiner Frau Appia. Das ist diese Appia, die Schwester. Und dann wird auch noch Archippus erwähnt, zusammen mit der Gemeinde, mit der Hausgemeinde. Bei diesem offensichtlich reichen Philemon. Es war ja so, dass die ersten Christen sich ganz unterschiedlich versammelt haben. Ganz am Anfang haben sie sich in der Säulenhalle Salomos versammelt, im Tempel. Das war also eine riesige Halle, 250 Meter lang, mit Zedernholzdecke. Also fantastisch, auch für die Akustik, für den Gesang, war wunderschön. Und sie mussten keine Miete bezahlen, das war auch noch speziell. Das war ja im Tempel, das war für alle Juden so frei zugänglich. Aber eben, das war eine Möglichkeit. Und dann sehen wir immer wieder im Neuen Testament, dass Gemeinden in Privathäusern sich versammelten. Und da waren es eben besonders die Reichen, die ihre Häuser auftaten für die Gemeinden. Und dann sehen wir eben dieser Philemon, der eben Sklavenbesitzer war, der war reich. Und da sehen wir in seinem Haus die Gemeinde. In Kolosser 4, Vers 17 sehen wir, dass dieser Philemon eben in Kolossä lebte. Schlagen wir auf, Kolosser 4, Vers 17. Ich lese des Zusammenhangs wegen, Vers 15. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Gemeinde, die in seinem Haus ist. Und wenn der Brief bei euch, also in Kolossä, gelesen ist, so macht, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde. Und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, sieh auf deinen Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meinen des Paulus Hand. Gedenket meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Da wird dieser Archippus auch erwähnt, der da in der Gemeinde war, eben bei Philemon. Aber jetzt im Kolosserbrief erfahren wir, diese Gemeinde ist die Gemeinde in Kolossä. Den Zusammenhang sehen wir noch weiter zwischen Kolosserbrief und Philemonbrief. Wenn wir lesen in Vers 7, alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles kundtun, was hier geschieht. Jetzt sehen wir, der große Brief wurde überbracht von Tychikus. Und bei dieser Gelegenheit war er eben unterwegs zusammen mit Onesimus. Tychikus hat den Kolosserbrief gebracht, aber auch den Philemonbrief, und er hat gleich noch den Sklaven Onesimus mitgebracht, der hier bezeichnet wird als der treue und geliebte Bruder, der von euch ist. Also so sehen wir hier den direkten Zusammenhang mit der Gemeinde in der offensichtlich großen Liegenschaft von Philemon. Jetzt erfahren wir dadurch auch einiges über Zeit und Ort der Abfassung. Paulus war ja nach Apostelgeschichte 28, 16 bis zum Schluss Gefangener in Rom am Ende seiner vierten Missionsreise. Und das war eine Gefangenschaft von 2 vollen Jahren. Wie Apostelgeschichte 28 am Schluss sagt. Das waren die Jahre 60 bis 62 nach Christus. Und in dieser Zeit hat der Apostel Paulus eben eine ganze Serie von Briefen geschrieben. Unter Punkt 4, hier bei Zeit und Ort der Abfassung, da habe ich das zusammengestellt, Briefe der ersten Gefangenschaft. Epheserbrief. Und dann Philipperbrief, Kolosserbrief, Philemonbrief und schließlich auch der Hebräerbrief. Die wurden alle in dieser Zeit geschrieben. Und jetzt sehen wir also, Philemonbrief und Kolosserbrief hängen ganz direkt zusammen und hängen auch direkt zusammen mit der Person Onesimus. Und der Überbringer war eben Tychikus. Aber das wird eben auch gesagt beim Epheserbrief, dass Tychikus diesen Brief überbrachte. Und das ist natürlich naheliegend, denn wo lag Kolosse? In der Provinz Asia. Das war ein Gebiet, etwa so groß wie die Schweiz, in der heutigen Westtürkei. Und die Hauptstadt dieser Provinz Asia war die Stadt Ephesus. Und in dieser Provinz lag eben Kolosse. Und wir wissen aus Offenbarung 2 und 3, auch all diese Gemeinden, nebst Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea und eben auch Kolosse und übrigens auch Hierapolis. Was wir ja vorhin gerade in Kolosser 4 auch finden. Das war ein Gebiet, wo der Apostel Paulus besonders lang als Missionar gewirkt hat. Einige Jahre. Normalerweise war Paulus an einem Ort sehr kurz und dann ging er weiter zum nächsten Ort. Aber in Ephesus hat er sehr lange gewirkt und hat täglich unterrichtet in der Schule des Tyrannus, Bibelschule. Und interessant, das Bibelstudium hat nicht zu Passivität geführt, sondern zu höchster Aktivität. Schauen wir uns mal an in Apostelgeschichte 19. Da heißt es, da wird der Dienst des Paulus in Ephesus beschrieben. Und wir lesen in Vers 9. Als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen ab und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Das war Bibelschule. Aber übrigens Bibelschule, die zur Gemeinde gehörte. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass Bibelunterricht eben mit der Ortsgemeinde verbunden sein soll. Wir erleben oft, dass eben Bibelschule und Ortsgemeinde nichts miteinander zu tun haben und dann kann es so sein, dass Bibelschulen Ortsgemeinden plötzlich spalten in Lehrfragen. Ja, kommen plötzlich ganz neue Ideen rein und gibt Probleme. Aber da sehen wir, das war in Verbindung mit der Gemeinde in Ephesus auch dieser Bibelschulunterricht. Und dann, darauf wollte ich hinaus, Vers 10. Apostelgeschichte 19, Vers 10. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asia wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Falls bei euch steht, in Asien, ist nicht ganz korrekt, weil wenn wir sagen Asien, dann meinen wir heute, in der heutigen Sprache, den Kontinent. Und es ist also nicht so, dass die damals bis nach Thailand und Philippinen kamen. Aber Asia, das heißt also das ganze Gebiet so groß wie die Schweiz. Aber das ist ja schon erstaunlich. Innerhalb von 2 Jahren haben alle Menschen das Evangelium gehört in dieser Gegend. Und das heißt also, der Bibelunterricht hat die Geschwister so motiviert für Missionsarbeit, dass sie nicht nur zuhörten und lernten, sondern dass sie auch hinausgingen und das Evangelium weitergaben. Und die Gemeinde in Kolossä selbst ist dann nicht entstanden durch den Apostel Paulus, sondern an diesem Ort hat, wie wir Kolosser 1 lernen, Epaphras besonders gewirkt. Kolosser 1, Vers 7, durch ihn ist die Gemeinde entstanden, so wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Also es war kein Apostel, es war ein Missionar. Und eben das Ganze war unterstützt durch diesen Lehrdienst des Apostels Paulus in Ephesus. So, das gibt uns ein bisschen das Bild von dieser Gemeinde auf dem Privatgrund von Philemon. Wir sehen in unserem Brief, da wird Lukas und Aristarchus am Schluss erwähnt. Das waren Begleiter auf der vierten Missionsreise, auf der Romreise, wie wir aus Apostelgeschichte 27, 1 bis 2 lernen. Und die werden erwähnt, sowohl eben im Kolosserbrief, Kolosser 4, Verse 10 und 14, und dann am Schluss von Philemon, 1, Vers 24. Also, das macht noch ganz klar, diese beiden Briefe gehören ganz direkt zusammen, in die gleiche Zeit, und das alles wurde geschrieben kurz vor seiner Freilassung. Auch im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 26 und 2, Vers 24, spricht Paulus davon, wie er nun zuversichtlich ist, dass er bald wieder frei wird aus der Gefangenschaft. Und das haben wir nun hier auch im Philemonbrief. In Vers 22 sagt er, mach doch bitte eine Herberge bereit für mich. Denn ich hoffe, dass ich bald eben zu euch kommen werde. Und das entspricht übrigens ganz dem, was der Apostel Paulus auch im Hebräerbrief sagt. In Kapitel 13, 23 spricht er eben davon, dass er bald frei werden wird und überbringt den Brief Grüße aus Italien. Ja? Wir erfahren ja aus 2. Petrus 3 am Schluss, dass der Hebräerbrief als Rundschreiben an Juden von Paulus geschrieben worden ist. Und eben, das passt genau zusammen mit Hebräer 13, aus Italien geschrieben, und er wird bald frei. Und auch Timotheus, Hebräer 13, Vers 23, wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist. Mit dem, wenn er bald kommt, ich euch sehen werde. Und dann grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Danke vielmals. Aber bemerkenswert ist eben in Philemon 1, Vers 22 die Bemerkung. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete werde geschenkt werden. Also, er macht es abhängig von dem Beten der Gläubigen. Und wenn manchmal einer denkt, wieso beten wir überhaupt? Gott macht doch, was er will. Ja, es ist so. Gott macht, was er will. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht machen würde, wenn nicht seine Kinder ihn bitten würden. Und darum sagt nämlich Jakobus 4, und das ist nun eine ganz wichtige Stelle, um zu zeigen, beten hilft. Und beten macht einen Unterschied. Jakobus 4, Vers 2, ihr begehrt und habt nichts. Ihr mordet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Und jetzt kommt's. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Da gibt's noch eine weitere Möglichkeit. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Also, es kann sein, dass Gott Gebete nicht erhört, weil es falsche Gebete sind. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht tun würde, wenn er nicht gebittet wird. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also das zeigt die Wichtigkeit des Gebets. Es macht einen Unterschied. Es gibt gewisse Dinge, die würde Gott auch machen, ob wir bitten oder nicht. Aber es gibt Dinge, die Gott nicht macht, wenn wir ihn nicht bitten. Und nun noch etwas. Wenn Paulus also wieder frei wurde aus der ersten Gefangenschaft, was hat er danach getan? Das habe ich hier kurz angedeutet unter Punkt 5. Nach der Freilassung, da ging er unter anderem nach Spanien. Ich war im Römerbrief 15,24 kündigt Paulus seinen Wunsch an, dass er schließlich bis nach Spanien gehen möchte. Aber die Frage bleibt offen, ja und? Wurde da daraus etwas? Ja, als er den Römerbrief schrieb, das war ja noch vor seiner Gefangenschaft in Rom, da sagte er, so oft wollte ich schon mal euch Römer besuchen, aber es war mir nicht möglich. Aber wenn ich euch dann besuche, dann möchte ich über euch dann bis nach Spanien weitergehen. Und dann kam er nach Rom, aber als Gefangener. Nach 2 Jahren wurde er wieder frei. Und dann konnte er bis nach Spanien gehen. Und das wissen wir aus dem ersten Clemensbrief. Das ist ein frühchristlicher Brief, der aber nicht zur Bibel gehört. Nicht wahr? Wie konnte man wissen, welche Bücher zur Bibel gehören und welche nicht? Sie mussten gemäß Epheser 2, Vers 20 von einem Apostel geschrieben sein oder von einem Propheten, der durch die Apostel als Prophet anerkannt war. Die Gemeinde ist nach Epheser 2, Vers 20 aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten. Nur Bücher, die von den 12 Aposteln für Israel oder von dem Apostel Paulus für die Heidenvölker geschrieben wurden, wurden anerkannt. Und das wurde ganz genau akribisch nachgeforscht, ob die Bücher echt sind. Und darum wurde das Matthäusevangelium akzeptiert, Johannesevangelium und so weiter, Petrusbriefe, Paulusbriefe, die 14 inklusive Hebräerbrief. Und dann eben auch der Jakobusbrief. Obwohl es kein Apostel war, Jakobus, der Bruder des Herrn, er war ein Prophet und anerkannt von den Aposteln. Und auch der Judasbrief und auch das Lukasevangelium, denn Lukas war von Paulus anerkannt als Prophet, und das Markusevangelium, Markus war ganz speziell anerkannt durch Petrus. Und das gibt die 27 Bücher des Neuen Testaments. Und alle anderen Bücher, auch all die Fälschungen, wie Judas Evangelium, also viel späterer Zeit, Thomas Evangelium. Also das, worauf heute so liberale Journalisten reinfallen, sind die frühen Christen eben nicht reingefallen. Das ist der Unterschied. Die haben damals ganz genau geforscht. Denen reichte nicht irgend so ein Bestseller, der sagt, oh, wir hatten da etwas ganz Tolles gefunden und die Kirche wollte nichts davon wissen. Natürlich wollten die nichts davon wissen, weil auch nichts war. Aber eben so ging das. Nun, der Clemensbrief, der wurde zwar von einem damals bekannten Bibellehrer geschrieben, aber es war kein Apostel und es war kein Prophet, der von den Aposteln anerkannt wurde. Aber dieser Clemensbrief ist natürlich interessant als Information bis in die frühchristliche Zeit zurück, außerbiblisch. Und er schreibt darüber, wie der Apostel Paulus wirklich noch nach Spanien gekommen ist. Und zwar heißt es dort, dass er das Evangelium bis zum äußersten Westen verkündigt hat. Das ist Spanien. Übrigens, nur so nebenbei, das einzige Gebiet rund um das Mittelmeer, indem man mit Griechisch nicht durchkam. Dort war Lateinisch angesagt. In Rom kam man mit Griechisch durch. Darum konnte der Apostel Paulus den Römerbrief auf Griechisch schreiben. Hat man verstanden, war zwar Zweitsprache, aber das geht. Wäre so, wie man einen Brief in Englisch bei uns vorlesen würde. Ja, und dann lesen wir aber noch, dass Paulus nach Kreta ging, in Titus 1, Vers 5. Er sagt, dort habe ich dich, Titus, zurückgelassen, damit du in jeder Gemeinde Älteste in meinem Namen einsetzen würdest. Und dann in Titus 3, Vers 12 lesen wir von Paulus, der auf Nikopolis war. Das ist auch ein Ort. Das bringt man nirgends unter in der Apostelgeschichte. In den vier Reisen. Wo war er da? Auf Nikopolis. Und in Mazedonien. 1. Timotheus 1, Vers 3. Das fällt auch in diese Zeit hinein. Aber schließlich wurde er dann verhaftet wieder. Und zwar in Troas. 2. Timotheus 4, Vers 13 spricht von diesem Ort. Wo dann noch Besitz zurückblieb vom Apostel Paulus in Troas. Und dann kam es eben zur zweiten Gefangenschaft in der Zeit um 66, 67 nach Christus. Wieder in Rom. Und dann wusste Paulus, jetzt ist das Ende vor der Tür. Der 2. Timotheusbrief, der besagt, ich habe den guten Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, fortan bleibt mir nur noch die Krone der Gerechtigkeit. Und das war also der letzte Brief aus der Todeszelle. Ja, darum ist also ganz wichtig, dass man diesen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Gefangenschaft macht. Aus der ersten wurde er frei, aber die zweite Gefangenschaft, das führte schließlich zu seinem Heimgang in das himmlische Reich, wie er das sagt in 2. Timotheus 4. Nun, noch ein Detail. In Apostelgeschichte 28 sagt ja Lukas, dass der Apostel Paulus in Rom 2 volle Jahre war. Und das ist ein juristischer Ausdruck gewesen. 2 volle Jahre. Im römischen Recht war festgehalten, wenn ein Gefangener 2 volle Jahre im Gefängnis ist und seine Ankläger nicht vor Gericht erscheinen, dann muss er freigelassen werden. Und es war so, die führenden Priester aus Jerusalem, die machten offensichtlich nicht die Reise nach Rom. Die kamen nicht. Und darum wurde Paulus eben nochmals freigelassen. Aber eben, diese Gefangenschaft war wichtig für viele. Wir lesen ja in Apostelgeschichte 28, Vers 30. Er aber blieb 2 ganze Jahre oder 2 volle Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen. Mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Also das war nicht Passivität, sondern er war in einer Art Halbgefangenschaft. Das heißt gebunden in einem eigenen Mietshaus, aber das bedeutete zusammengekettet mit Soldaten. Also da war nicht an Flucht zu denken. Aber er konnte ständig evangelisieren in dieser Zeit. Übrigens das letzte Wort in der Apostelgeschichte ist ungehindert. So endet dieses Missionsbuch. Ungehindert. Das Evangelium geht weiter, selbst wenn wir gebunden sind. Und eben in dieser Zeit kam es zur Begegnung mit Onesimus. Und um ihn geht es im Philemonbrief. Wir können seine Geschichte rekonstruieren aus dem Brief. Onesimus war ein Sklave bei Philemon. Und zwar ein ganz mühsamer Mensch, ein unnützer, fauler Mensch. Das gibt's auch. Und dann läuft der davon. Nach römischem Recht stand darauf die Todesstrafe. Und er ging also von Kolossä, das wäre jetzt heutige Westtürkei, und kam bis nach Rom. Ja, war ja kein Problem, keine Passkontrolle. Das war ja ein Reich, da kommt man überall durch als Wanderer. Musste man keine Stachelzäune durchbrechen, einfach immer weiter. So kam er schließlich nach Rom. Und er kam in Kontakt, er wurde dort gefangen genommen. Und im Zusammenhang mit dieser Gefangenschaft in Rom kommt er in Kontakt mit dem Apostel Paulus. Er verkündigt ihm das Evangelium und er bekehrt sich. Wow, das, was ihm der Philemon schon längst erzählt hatte, hört er nochmals. Und er bekehrt sich. Und jetzt ist das Problem, was machen wir? Also vom römischen Recht her, der dürfte nicht mehr leben. Und jetzt schreibt Paulus an Philemon und sagt, nimm diesen Mann auf. Und er löst von innen her das ganze Problem der Sklaverei auf. Er sagt, er kommt zurück, aber er ist jetzt nicht mehr ein Sklave, er ist viel mehr, ist ein Bruder im Herrn. Nimm ihn auf. Und er ist wirklich jetzt ein nützlicher Mensch geworden. Für mich schon hier in Rom und jetzt wirst du sehen, dann auch bei dir in Asia. Also eine ganz bewegende Geschichte. Und der Apostel Paulus weiß, also das wird eine schwierige Sache. Und auch für Onesimus. Bekehren ist eins, aber jetzt, wie mit der Vergangenheit fertig werden und diesem Philemon unter die Augen treten. Aber wie glücklich, dass dieser Tychikus mit ihm ging. Dieser Mann war der ganz wichtige Mann in dieser Aktion. Der überbrachte den Kolosserbrief, überbrachte den Philemonbrief und brachte diesen Mann mit. Ja, und der Apostel Paulus macht das also auf eine so wunderbare Art, wie er den Philemon für dieses Anliegen zu gewinnen sucht. Aber wir müssen sehen, da wird etwas gesellschaftlich fest Verankertes, wird von innen her aufgebrochen. Eben das Thema Sklaverei. Es ist wichtig, das Wort doulos auf Griechisch, das heißt gebundener grundsätzlich. Aber der Sinn ist eben Sklave, das ist das Wort für Sklave, aber auch für Diener. Aber wir merken in unserem deutschen Sprachverständnis zwischen Sklave und Diener oder Knecht, das ist ein großer Unterschied. Und das war es auch überhaupt, was die Sklaverei in der Antike anbetraf. Sklaven konnten wirklich Menschen sein, die wurden behandelt, wie man Tiere nicht behandeln würde. Das war wirklich Abschaum und Dreck und die wurden geschlagen, die wurden misshandelt und oder sogar missbraucht. Also wirklich das Schrecklichste, was man sich denken kann. Aber das Gleiche konnte bedeuten, je nachdem, bei wem man eben Sklave war. Sklaven waren bei der Oberschicht in Griechenland zum Beispiel beliebt als Erzieher. Also die wurden eingesetzt als Erzieher der Kinder. Die waren zwar nicht die Lehrer, aber die brachten die Kinder zur Schule, die reichen Kinder, ja, zur Schule. Die mussten ihnen auf dem Weg interessante Dinge beibringen. Und die, einen solchen Diener nannte man Paidagogos. Pädagoge. Ja, dieser Ausdruck kommt ja vor in Galater 3. Dort wird gesagt, das Gesetz war unser Pädagoge auf Christus hin. Ich war unter dem Gesetz, war man eben unter dem Gesetz, ja? Eine Stellung als Sklave vor Gott. Und das Gesetz sollte den Menschen zeigen, ihr seid schuldig. Ihr könnt ja die Gebote gar nicht erfüllen. Ihr braucht einen Erlöser. Ja, und dieser Erlöser wird ja schon in 1. Mose im Gesetz, in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt. Der Same der Frau, der kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird und uns erlösen wird. Und so war das Gesetz eben der Pädagoge, der den Menschen die Notwendigkeit der Erlösung und die Tatsache ihrer Sündhaftigkeit deutlich machte und das Sehnen auf den Messias weckte. Und so wird das Gesetz eben als Paidagogos bezeichnet, eben als einen so noblen Sklavendiener, der Kinder unterwies. Und der musste ihnen also auf dem Schulweg interessante Dinge zeigen in der Natur, Käfer und Schmetterlinge und Steine und so. Das war ein guter Pädagogos. Und so sehen wir also, dass Sklaven in der Antike, die konnten wirklich, kann man sagen, gehobene Ämter übernehmen. Und je nachdem, was die für einen Hintergrund und eine Ausbildung hatten, waren die eben sehr geachtete Leute. Da gab es also die ganze Bandbreite. Und darum, wenn man einfach so über eine Leiste, über Sklaverei sprechen will, das geht nicht. Das ist eine riesige Bandbreite. Und die waren nicht einfach nicht bezahlt, sondern die hatten Kost und Logis. Ja, aber ich meine, wie viele Leute werden heute bezahlt? Und das reicht eigentlich gar nicht für Kost und Logis. Also es ist ein höheres Niveau als manche, die keine Sklaven sind, aber schlecht und ungerecht entlöhnt sind. Und jetzt sehen wir, wie der Philemonbrief das Problem, man kann sagen, das gesellschaftliche Problem der alten Welt im Umgang mit Knechten, Sklaven, von innen her aufbricht. Und zeigt, wie durch die Begegnung mit Jesus Christus wird die Beziehung zwischen Menschen etwas ganz Neues. Nicht mehr ein Sklave, sondern ein Bruder im Herrn. So soll Philemon den Onesimus aufnehmen. Aber das Schöne ist, ohne Revolution. Das ist das Besondere. Im Römischen Reich gab es einen ganz berühmten Sklavenaufstand. Ja, dann gibt's Tote. Garantiert. Und das Christentum ruft nie zur Revolution, nie zum Umsturz auf. Und darum waren eben die Christen nie staatsgefährdend. Und wenn man denkt an die ehemalige Sowjetunion und an die osteuropäischen Länder, ständig wurde behauptet, die Christen gefährden das System. Die Christen sind gefährlich. Aber ich habe das ja immer in der Vergangenheit so ausgenutzt, wenn ich mit Geschwistern aus Sowjetunion und Osteuropa zu tun hatte, sie ausgefragt, wie war das und so weiter. Und haben die eigentlich nicht gewusst, eben was für Leute ihr seid. Und dann kamen natürlich diese Zeugnisse. Natürlich haben die gewusst. Und wie zuverlässig die Gläubigen waren an der Arbeitsstelle. Und eben auf die konnte man zählen. Aber dann kommt dazu, es waren auch manche überzeugt, die Christen wirklich schlimme. Und das alles über Verleumdung. Es wurden so schreckliche Dinge über die Christen erzählt, dass manche meinten, die sind wirklich so wild und schlimm. Ja, aber eben, das ist so wichtig, der Philemonbrief, dieser taktvolle Brief, der das Herz eines Menschen, der anders denkt, zu gewinnen sucht, bricht die ganze Problematik von innen her auf. Und dann muss man schauen im Kolosserbrief, also eben im Parallelbrief zu Philemon, da finden wir noch eine Anweisung in Kapitel 4, Vers 1. Ihr Herren, gewährt euren Knechten oder Sklaven, eben Duloi, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Also da wird das Sklaventum von innen her aufgebrochen wieder. Ihr habt eine Pflicht, eben für eure Knechte zu schauen, dass die wirklich auch zu dem kommen, was ihnen als Menschen zukommt. Gewährt ihnen, was recht und billig ist. Und seid euch immer im Klaren, ihr werdet euch einmal vor Gott verantworten, für alles, wie ihr euch als Arbeitsgeber verhalten habt. Und das bleibt natürlich eben gültig bis heute, eben auch wenn es nicht um Sklaverei geht, also mit Arbeit, nur mit Kost und Logis, sondern überhaupt, wenn es geht um Arbeitgeber im Verhältnis zu Arbeitnehmer. Und dazu möchte ich noch aus dem Parallelbrief, Epheserbrief, etwas schreiben. Tychikus hat ja den auch noch mitgenommen. Epheser 6. Dort wird das Ganze nicht nur aufgebrochen von Seiten der Herren im Verhältnis zu den Arbeitnehmern, sondern auch die Arbeitnehmer werden in die Pflicht genommen. Epheser 6, Vers 5. Ihr Knechte, aber auch da, man kann übersetzen, ihr Sklaven. Das ist das gleiche Wort. Ihr Sklaven, gehorcht den Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern. In Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, als Menschengefällige, sondern als Knechte oder Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass, was irgendein jeder Gutes tut, ihr dies vom Herrn empfangen wird, ihr seid Sklave oder Freier. Interessant. Also sie sollen die Autorität ihres Arbeitgebers anerkennen. Dienet ihnen mit Furcht und Zittern. Und zwar in einer aufrichtigen Haltung, in Einfalt eures Herzens. Und sie sollen das nicht tun einfach für die Menschen, sondern sich im Klaren sein, die Arbeit ist ein Beruf. Eine Berufung, um Christus zu dienen. Das ist übrigens die große Entdeckung in der Reformation gewesen. Aber das stand in der Bibel. Die Reformatoren haben betont, der Beruf, die Arbeit ist ein Beruf. Eben, wozu man eine Berufung hat von Gott. Und zwar eben die ganz normale Arbeit, nicht nur wenn man Missionar ist. Jede Arbeit ist ein Dienst für Christus. Und das haben die Reformatoren aufgrund dieser Stelle ganz biblisch betont. Die Arbeit im Beruf ist ein Gottesdienst. Und das gibt natürlich der Arbeit einen enormen Adel. Nicht wahr? Und man hat eine ganz andere Haltung eben zu dem, was man tut. Und das äußert sich eben auch in den Ausdrücken. Heute spricht man nicht mehr viel über Beruf oder Profession, ja? Sondern man spricht über Job. Und dort ist das Problem. Ein Job ist eine mühsame Sache, die man einfach erfüllen muss, weil man Geld braucht. Ja? Aber das hat mit Berufung und mit Gottesdienst nichts zu tun. Und hier wird klar gemacht, ihr müsst das ganz klar als Gottesdienst ausüben. Und dann eben nicht mit Augendienerei als Menschengefällige. Also nicht nur dann arbeiten, wenn der Chef zuschaut. Das ist ein riesiges Übel. Und sobald er wegschaut, dann ist man auf dem Internet. Oder wo auch immer, ja. Aber eben, das wird ganz klar verurteilt, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen. Und dann darf man noch wissen, einmal gibt es in der Ewigkeit Belohnung dafür. Da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tut, ihr dies vom Herrn empfangen wird, ihr seid Sklave oder Freier. Und dann werden die Herren in die Pflicht genommen, auch hier, und ihr Herren tut dasselbe gegen sie. Das bricht alles auf, von innen her. Tut dasselbe gegen sie und lasst das drohen. Wow. Dann wird natürlich das Verhältnis zum Angestellten ganz anders. Ein Verhältnis, wo man eben den Angestellten achtet als Gegenüber. Da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmel ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person ist. Vor Gott macht es keinen Unterschied, ob der Arbeitgeber ist oder Arbeitnehmer. Also Gott anerkennt in dieser Welt die sozialen Unterschiede, aber vor ihm zählen sie nicht. Das ist der Unterschied. Und so sehen wir also, was das Neue Testament in die Welt der Antike hineingebracht hat, das war enorm. Ohne Revolution wird das, was an Ungerechtigkeit zwischen den Menschen, gerade im Zusammenhang mit Arbeit, aufgebaut wurde, wird von innen her aufgebrochen. Und darum verstehen wir natürlich auch, wie in der moderneren europäischen Geschichte die Abschaffung der Sklaverei, und zwar, da ging es ja speziell um den Begriff von Sklaverei, in dem Sinn, dass man die Menschen nicht als Hamster, sondern schlimmer, so wie man ein Tier nicht behandeln würde. Ein Hamster, der kann sich zu Hause noch wohlfühlen, oder? Aber die Sklaverei in Amerika, die hat etwas erreicht, was nicht einmal eine Hamsterhaltung entsprechen würde. Was da schwarze Sklaven grässlich misshandelt worden sind und einfach dem Tod ausgeliefert wurden, furchtbar ist das, was da geschehen ist. Und wer hat sich dagegen gewendet? Das waren bibeltreue Christen. Und die haben jahrelang sich dafür eingesetzt, bis schließlich dieser Durchbruch in England kam. Die Sklaverei war abgeschafft.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Einführung in den Philemonbrief und den zweiten und dritten Johannesbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.